Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung, nämlich aus 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3. Wir lesen das ganze Kapitel, die Verse 1 bis 18. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch, und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten, sondern wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgt. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, liebe Brüder, lasst euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, damit er schamrot werde. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, das ist das Zeichen in allen Briefen, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. In unserem heutigen Text, 2. Thessalonicher Kapitel 3, lesen wir den ersten Vers. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch.
Meine Lieben, Paulus endete das Kapitel 2, Thessalonicher 2, dass er für die Gemeinde betet. Und im Gegenzug sagt er jetzt: Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe. Und nicht gesagt, dass es uns besser geht, sondern dass das Wort des Herrn läuft. Meine Lieben, das muss unser erstes Ziel sein in unserem Leben, dass das Wort Gottes läuft, einmal in unserem eigenen Leben und auch im Leben der Gläubigen und auch der Welt. Dass Menschen sich zum Herrn Jesus Christus bekehren. Betet für uns. Paulus war einer der besten Verkündiger, die es gab. Und er braucht Fürbitte. Wenn wir das Wort Gottes verkündigen, gibt es Hindernisse, gibt es Widerstände. Der Feind macht sich auf, aber Jesus ist Sieger. Wir müssen überwinden. Und gerade der heutige Text zeigt uns, dass wir das Überwinden im Namen Jesu lernen müssen. Das auch durchziehen müssen. Wir dürfen nicht nachgeben. Aber dennoch, sagt Paulus, betet für uns. Betet für uns, dass das Wort Gottes läuft. Das Wort Gottes, das lebendig ist und kräftig ist als ein zweischneidiges Schwert. Das soll laufen können. Wir sehen hier, sagt eigentlich Paulus, wie wir an anderer Schriftstelle das sehen, dass das Wort Gottes einen Antrieb hat, um zu laufen. Die Bibel sagt nämlich, dass das Wort Gottes, das Gott sendet, nicht leer zurückkommt. Das ist nicht wunderbar. Das Wort Gottes tut seinen Dienst. Und Gott sendet sein Wort, um den Menschen seine göttliche Liebe zu offenbaren. Um zu zeigen, er hat die Welt so lieb, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und unser Herr Jesus Christus, er starb für unsere Sünden am Kreuz. Er gab sein Leben, er vergoss sein Blut, damit wir in ihm neue Kraft haben, damit wir in ihm das Wort weitergeben können, damit sein Wort läuft. Als Apostel Paulus im Gefängnis war, hat er geschrieben, ich bin gebunden. Er konnte nicht mehr hingehen und da und dort das Wort Gottes verkündigen. Aber sagt er, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Das ist nicht wunderbar. Und es ist nicht, dass wir in göttlicher Vollmacht dastehen müssen mit äußerer Kraft, um das Wort Gottes zu verkündigen. Nein. Wir dürfen uns hineinversenken in dieses kräftige Wort Gottes, das von sich aus wirkt. Darum sollen wir nicht eigene Sachen predigen und den Leuten unsere Geschichtlein ständig erzählen, sondern das lebendige, kräftige Wort Gottes. Und Paulus sagt, betet für uns, dass wir das Wort Gottes verkündigen, mit Freuden das tun, nicht uns hindern lassen von dies oder jenem Geschehnis, sondern dass diese göttliche Kraft, dass wir uns in dieses Wort hineinbegeben, dass da läuft. Es läuft. Ist das nicht wunderbar, Beter zu sein für die Verkündiger? Ist das nicht ein Vorrecht? Es hängt davon auch viel ab, ob in einer Gemeinde die Leute betend sind für die Verkündiger oder nur Genießer und Kritisierer. Aber das Wort Gottes wird dadurch nicht gebunden, aber es ist auch ein Richter unserer Gedanken und Sinne des Herzens. Es verändert den Menschen, es greift ein. Ich habe schon erlebt, dass viele Menschen das Wort Gottes hörten, und das Wort Gottes wirkte derart in den Herzen, dass sie davonliefen. Sie bekamen Angst. Einmal sagte mir einer, jetzt hatte ich richtig Angst, ich müsse mich bekehren. Ich habe gesagt, du musst Angst haben, weil du verloren gehst, in die Hölle. Ja, das Wort Gottes wirkt. Es kommt nicht leer zurück. Wenn wir es im Namen unseres Herrn Jesus Christus weitergeben, im Heiligen Geist, das Wort Gottes weitergeben. Aber Paulus hatte noch ein weiteres Gebetsanliegen, was sich damit auch verbindet. Wenn wir das Wort Gottes verkündigen, gibt es Widerstand. Er beschreibt den Widerstand auch als Gebetsanliegen. Betet auch dafür.
Vers 2, und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding.
Also erstmal das Wort Gottes, laufe, und dass wir erlöst werden von den bösen, falschen Menschen. Der Mensch ist von Jugend auf böse, von Natur auf falsch, unehrlich. Die Lüge steckt in uns. Einzig Jesus Christus ist die Wahrheit. Er sagt, ich bin das Leben und die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er führt uns. Aber eben, der Feind ist auch da. Er versucht alle Mittel, um das Wort Gottes zu verhindern. Und die Verkündiger zu verhindern, dass sie das Wort Gottes weitergeben können. Auf verschiedene Arten. Die allmeist verbreitete Art sind die falschen, bösen Menschen. Ob wir die Leute gläubig oder ungläubig nennen, kommt nicht darauf an. Wenn jemand nicht erlöst ist durch Jesus Christus, ist ein falscher und böser Mensch halt geblieben. Und wer dem Wort Gottes widerstrebt, Nein sagt zum Herrn Jesus Christus, nicht bereit ist, sein Leben ganz ihm auszuliefern, seine Gnade ganz anzunehmen, seine Erlösung im Kreuz ganz anzunehmen, der ist für uns ein böser, falscher Mensch, gefährlich. Es gibt so viele Hindernisse bei den Verkündigern. Und jeder Verkündiger, wir sehen das in der Bibel, auch in der Missionsgeschichte, auch die Religionskriege und alles, was da drum und dran war, es gibt immer wieder böse Menschen. Und es ist auch verkehrt, wenn Gläubige von sich aus das Schwert gebrauchen und nicht das Schwert des Wortes. Es ist wichtig für uns, dass wir das Wort Gottes, das schärfer ist denn kein zweischneidiges Schwert, so weitergeben, dass Scheidungen entstehen. Scheidungen zwischen Gläubig und Ungläubig. Scheidung gibt solche, die es annehmen wollen oder angenommen haben und die es nicht wollen. Da greift der Herr ein. Er ist allmächtig, er ist groß, er ist Sieger, ja, er lebt. Aber wir brauchen auch Fürbitte wegen den bösen und falschen Menschen. Nicht, dass wir noch auf diese Seite uns wenden. Das ist klar, jeder Mensch hat seine Fehler. Sagen wir einmal, ein Mann, ich finde, bei jedem Politiker, jedem Gemeinderat, Großrat, Regierungsrat, finde ich ein Haar in der Suppe und kann ihn fertig machen. Ja, das ist wirklich so. Aber wenn wir in Jesus Christus sind, können die bösen Menschen nicht über uns bestimmen. Das bestimmt allein der Herr, in dessen Auftrag wir stehen. Wir haben eine Bewahrung. Der Herr ist mit uns. Also gehen vorwärts, meine Lieben. Bekennt euch zum Herrn Jesus Christus, auch wenn das böse Menschen produziert. Denn Jesus lebt und Jesus ist Sieger und er kommt bald wieder.
Vers 3. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.
Der Herr ist treu. Er wird euch, er sagt das zu den Thessalonikern, bewahren vor dem Bösen. Wir haben einen treuen Gott, einen treuen Herr Jesus Christus. Er bleibt sogar treu, wenn wir untreu waren. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir haben einen treuen, mächtigen Heiland. Und wenn wir ihm nachfolgen, erleben wir seinen Sieg. Sonst erleben wir eben die Hölle. Der unerlöste Mensch ist noch in den Händen des Teufels, des Bösen. Der erlöste Mensch wird frei von diesen Mächten, weil wir einen treuen Gott haben, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Nicht nur für unsere Sünden, sondern er macht uns auch frei von Satans Macht. Wir können einmal dann nicht sagen, ja, der Teufel hat mich verführt. Es gibt Gläubige, die kommen immer damit, also der Teufel hat mich verführt und beherrscht. Das ist eine faule Ausrede. Jesus hat alle dämonischen Mächte, auch den Teufel am Kreuz, besiegt. Er hat nicht mehr allmächtige Macht über uns Menschen. Sondern wenn Jesus uns frei macht, sind wir richtig frei und für immer frei. Wir haben einen treuen Gott, meine Lieben. Lass uns aufblicken zu unserem Herrn Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist und bleibt treu uns gegenüber. Aber dass Schwierigkeiten entstehen, davor erschreckt gar nicht. Petrus und Johannes wurden ins Gefängnis geworfen, weil sie einen Lahmen geheilt hatten vor der Tempelstüre. Wenn der Herr durch uns wirkt, der Feind macht sich auch auf. Aber wir unterliegen nicht diesen Mächten, denn Jesus ist und bleibt Sieger. Und weil Gott treu ist, eine Treue, die uns nie im Stich lässt. Menschen können uns im Stich lassen. Die Menschen sind nicht immer treu, aber Jesus Christus bleibt treu.
Bleibend ist deine Treu, wo Gott mein Vater, du kennst nicht Schatten, doch wechselst dein Licht. Du bist derselbe, der du warst vor Zeiten.
All my bones.
Vers 4, wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten.
Wir, also die Apostel, Briefschreiber waren Paulus, Silas und Timotheus. Diese drei, sie hatten Vertrauen zu Gott. Meine Lieben, Vertrauen zu Gott ist die Grundlage in unserem Dienst. Es ist gut, dem Herrn zu vertrauen, nicht auf Menschen zu hoffen. Wir vertrauen dem Herrn, das heißt, unsere Blicke, unser Lebensinhalt ist der Herr Jesus Christus. Das ist Gottvertrauen, meine Lieben, muss über unserem Kleinglauben stehen. Handeln wir unseren Mitmenschen gegenüber misstrauisch, fremd, das ist oftmals sehr berechtigt. Ich habe oft in meinem Leben den Menschen zu viel vertraut als zu wenig. Dann kommt die Schlinge hinten nach. Aber die Frage ist ja hier nicht, müssen wir den Menschen vertrauen, sondern vertrauen wir Gott? Vertrauen wir dem Herrn? Paulus sagt ausdrücklich, wir vertrauen dem Herrn. Ja, wofür? Dass ihr das tut, was wir euch gebieten. Dass ihr das umsetzt, was wir euch jetzt sagen und gesagt haben in beiden Briefen schon. Leider muss ich etwas sagen, es gibt da zwei Linien heute, auch in der christlichen Welt. Entweder handeln wir aus dem Vertrauen zum Herrn Jesus Christus, wir vertrauen ihm, dann handeln wir in seiner Vollmacht, in seiner Liebe, auch in seiner Treue, oder wir vertrauen unserer eigenen Psychologie. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Menschen dank meiner großen psychologischen Kenntnisse bearbeite, ihn ermahne, ihm gebiete, oder ob ich im Vertrauen zum Herrn ihn ermahne und ihm gebiete. Seht ihr den Unterschied? Wir können nicht beides machen, dem Herrn vertrauen und die Psychologie anwenden. Es gibt da ein klares Entweder-Oder. Mit der Psychologie erreicht man viel. Bei Kindern wie bei Erwachsenen. Aber mit dem Vertrauen zum Herrn erreichen wir alles. Nämlich, dass das Wort Gottes scheidet, Mark und Bein sogar. Psychologische Bearbeitung, das hilft im Moment. Ich sage nicht, das ist gar nichts, nein. Menschen, die dem Herrn nicht vertrauen können, ist das das Beste für sie, das sie machen können. Aber Paulus sagt, wir, die da verkündigen, die bei euch gewesen sind, wir vertrauen dem Herrn. Wir vertrauen dem Herrn, anders ausgesprochen könnte man sagen, ich vertraue dem lebendigen Gott, dass ihr den fürchtet und erkennt durch den Heiligen Geist, was wir euch geboten haben oder gebeten, dass das wirklich vom Herrn ist, nicht von uns aus. Wenn ich psychologisch jemanden bearbeiten würde, so mache ich das aus meiner eigenen Intelligenz heraus. Wenn ich aber dem Herrn vertraue, Fürbitte tun, dann erlebe ich das Wirken des Herrn. Wir können nicht den Gehorsam auch nicht mit Macht durchsetzen. Man kann ein Kind abprügeln, es wird nicht besser. Im Gegenteil, wenn es erwachsen ist, hat es ein noch verhärteteres Herz, als wenn man sie nicht geprügelt hätte. Aber dem Herrn vertrauen, wissen, er gibt uns Gnade, er gibt uns die Weisheit, dem Kind so zu begegnen oder dem Erwachsenen so begegnen, dem Sünder so zu begegnen, wie er es haben will. Aus dem Gottvertrauen heraus reden wir untereinander ganz anders. Psychologisch müssen wir viel Worte machen. Viel Worte, viel schwatzen. Man muss reden miteinander, gibt es ein Sprichwort. Dann schwatzen die Eheleute nächtelang. wie sie ihr Problem lösen wollen. Am Schluss haben wir doch dann beide Recht, aber man erkennt nicht das Recht des anderen. Das ist das Produkt der Psychologie. Man kann auf die Kinder einschwatzen, einhämmern, nützt alles nichts, aber dem Herrn vertrauen, zu beten, zu wissen, er handelt, er antwortet. Paulus und seine Mitarbeiter hatten die Gewissheit, wir vertrauen dem Herrn, dass er das tut. Wenn ich einem Mädchen was sage, mache das und das, und wenn ein Fehler immer wieder sich wiederholt, ist ein Unterschied, ob ich denke, ach, der Herr wird eingreifen. Als wenn ich selber versuche, das zu reparieren.
Wenn stets ich vertraue dem Herrn, mein Herz ist still.
In Kummer und Sorg und Schmerz gibt
Vers 5. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi.
Der Herr richte aber eure Herzen, also unser Innerstes, richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und die Geduld Christi. Zwei Dinge. Die Liebe Gottes besteht darin, dass Gott uns liebt. Darum hat er seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn geschickt auf diese Erde, um am Kreuz uns zu erlösen. Die Liebe Gottes führt uns immer wieder zum Kreuz. Das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren gehen. Uns ist es aber eine Gotteskraft, auch in Bezug auf das Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Diese Gotteskraft, wenn wir dem Herrn vertrauen, ja, die Liebe Gottes steht dann bei uns im Vordergrund. Wir sehen, was er für uns getan hat. Wir sehen auch, welche wir waren, wovon er uns aus dem Sumpf herausgezogen hat. Wir sind die Liebe Gottes, dass unser Herr Jesus Christus uns nicht fallen lässt, dass er uns durchzieht, dass er uns liebt bis ans Ende, dass wir zu ihm kommen dürfen, auch wenn der Mensch rückfällig ist. Der nimmt jeden auf, der zu ihm kommt. Er weist niemand zurück. Die frommen Menschen oder die Kirchen weisen die Leute zurück, aber Jesus weist niemand zurück. Ja, lasst diese Liebe Gottes in euren Herzen wohnen. Das muss uns eigen werden. Wir müssen mit dieser Liebe erfüllt und ergriffen sein. Und, das heißt weiter, die Geduld Jesu Christi. Die Geduld Jesu Christi bedeutet, wenn unsere Geduld ausgeht. Wenn unsere Geduld ausgeht, unser Heiland hat am Kreuz ausgeharrt. Bis ans Ende. Als alle riefen, komm vom Kreuz runter, dann glauben wir an dich. Er blieb am Kreuz. Er tat den Willen des himmlischen Vaters bis ans Ende, das ist Ausharren. Es ist auch für uns wichtig, dass wir lernen, auszuharren bis ans Ende. Wenn es uns auch das Leben kostet, dass wir ausharren, dass wir unseres Auftrages sicher sind, dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern Jesus harrte aus bis ans Ende. Die Liebe Gottes und das ist Ausharren, soll in unseren Herzen wohnen, soll unser eigen sein, soll uns erfüllen.
Vers 6. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt.
Wir ermahnen und gebieten euch, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also sie tun das nicht aus eigenem Namen, nicht aus eigenem Willen, aus eigener Kraft, sondern im Auftrag des Herrn Jesus Christus. Das ist auch wieder ein Unterschied. Wenn mir was nicht gefällt und dann gebiete ich, ist das verkehrt. Und alles gebieten. Es gibt oft Leute, die gebieten Dämonen im Namen Jesu Christi und die Dämonen gehen, lachen noch über die dummen Leute, weil sie gar nicht im Namen Jesu Christi gebieten können. Im Namen Jesu gebieten können wir erst, wenn wir von ihm erlöst sind, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, wenn wir ihm ganz nachfolgen wollen. Wir können erst im Namen Jesu Christi gebeten und handeln, wenn wir keine eigenen Interessen dabei haben. Sonst müsste man sich fragen, warum haben die Apostel nicht den Hauptleuten geboten, im Namen Jesu, fällt tot auf den Boden, oder als sie verhaften wollten dort im Tempel. Im Namen Jesu Christi gebeten zu unserem eigenen Vorteil finden wir in der Bibel nicht. Aber im Namen Jesu Christi leben, das finden wir in der Bibel. Und man kann nicht etwas im Namen Jesu Christi tun, wenn man nicht sein Eigentum ist. Ich kann auch nicht nach Berlin gehen und im Namen des Schweizerischen Bundesrats diesen Leuten mal sagen, wo es durchgeht, oder? Da würden alle auslachen, der spinnt ja. Der hat ja keine Vollmacht, der hat keinen Auftrag. Aber da vermessen sich oftmals Leute, die sich Christen nennen. Also missbraucht nicht den Namen Jesu Christi, um den Menschen zu gebieten. Sonst müsste ich das bei jeder Arbeit, die nicht gut gemacht wird in unserem Haus, im Namen Christi, ich gebete. Das dürfen wir nur machen, die wirklich den Auftrag Gottes dafür haben und das Leben das auch bestätigt. Alle anderen missbrauchen den Namen Jesu. Lass uns den heiligen Namen unseres Gottes nicht missbrauchen. Aber Paulus in diesem Fall, was ich jetzt euch gebiete, entspricht der Lehre, die wir von Gott beauftragt bekommen haben. Von dieser Lehre soll man nicht abweichen. Jetzt müssen wir erwarten, kommen ganz mächtige theologische Fragen. Und die Theologen darüber streiten. Nein. Es kommt etwas ganz Praktisches für das Leben. Da sehen wir das Wort Gottes, das ist das praktische Leben.
Vers 7, denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt, 8, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen.
Das Gebot im Namen Jesu Christi war, von den unordentlichen Menschen sich zu distanzieren. Nicht unbedingt gegen sie auszurufen, aber einfach Distanz zu nehmen. Und da ging es, unordentliches Leben beinhaltet vieles. Aber hier ist es im direkten Zusammenhang, man arbeitet nicht, weil man ein unordentliches Leben führt. Wir gehen da noch näher ein. Das können wir sagen, das alles betrifft mich nicht. Gehen wir zu Tagesordnung über.
Denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen.
Arbeiten Tag und Nacht. Wir haben doch Gewerkschaften, dass man das nicht macht. Warum haben Paulus und seine Mitarbeiter Tag und Nacht arbeiten müssen? Ja, sie mussten natürlich lange Predigten vorbereiten und lange studieren und viel reden. Nein, sie arbeiteten mit den Händen. Sie waren Zeltmacher, um so das tägliche Brot zu verdienen. Es täte manchem Prediger gut oder Verkündiger gut, wenn er hier und da auch etwas mit den Händen arbeiten würde. Und wenn es gerade nur Traktate einpacken oder irgendwas, mal mit einer Schachtel was tun. War Paulus deswegen, weil er Tag und Nacht gearbeitet hat, ein schlechter Verkündiger? Ja, nein. Paulus, der predigte. Mächtig, gewaltig. Gott ließ auch die mitfolgenden Zeichen folgen bei Paulus. Meine Lieben, die Bibel lehrt uns vieles anders. Es würden viele Professoren, theologische Professoren, als Straßenarbeit etwas schwitzen, als die ganze Zeit in den Büchern studieren und falsche Sachen aussagen. Wir sollen die Bibel lesen, das Wort Gottes auf uns einwirken lassen. Sagt mir jemand einmal, ja, meine Brüder lernen Hebräisch. Das ist besonders Israel nahe und besonders. Aber sie haben gesagt, sind sie bekehrt? Nein. Diese machten es nur, dass sie nicht arbeiten mussten. Meine Lieben, arbeiten gehört zum Leben des Gläubigen. Nach dem Sündenfall sagte Gott zu Adam, deinem Schweiß, deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Nicht indem einfach die anderen dir immer geben und du kannst essen. Wir leben heute in einer sozialen Faulenzergesellschaft. Ja. Ich bin dankbar, dass es Sozialversicherungen gibt. Dass den Armen geholfen wird. Aber es gibt so viele, die Jungen, sie arbeiten nicht. Sie hängen hin und her, da und dort und machen Blödsinn. Das gefällt Gott gar nicht. Das ist der Weg zur Hölle. Der biblische Glaube erzieht jeden Menschen zum Arbeiten. Wir sollen nicht Faulenzer sein. Ist auch sicher nicht der Wille Gottes, dass wir uns in die Arbeit flüchten. Manche Depressive flüchten sich in die Beschäftigung. Hausfrauen manisch sind, dann flüchten sie sich ins Putzen. Putzen sie halt zweimal, viermal im Tag. Das ist eine manische Depression, ein Zeichen. Andererseits gibt es auch das Gegenteil, dass man in der Depression sich müde fühlt, man mag nicht mehr und man macht dann gar nichts mehr. Das Wort Gottes sagt ganz genau, Paulus, Silas, Timotheus, sie waren ein Vorbild in Thessalonik. Sie haben ihre 5 Stunden im Tag doch gearbeitet. Oder wie steht es auf der Bibel? Haben sie die 35-Stunden-Woche gehabt?
Sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet.
Mit Mühe haben wir Tag und Nacht gearbeitet. Mit Mühe. Sagen wir hier einmal jemand, der hierher kam, er wollte in der Mission so ganz gemütliches Leben haben, hat er gesagt. Also, wenn er hier bei uns arbeite, werde er gleich müde wie in der Welt. Ist doch eine normale Erscheinung, wenn wir arbeiten, dass wir müde werden, oder nicht? Da kann man gut schlafen. Aber wenn wir müde werden aus Sorgen, weil wir dem Herrn Jesus nicht vertrauen oder böse Pläne haben, darum müde werden, das nimmt den Schlaf dann ganz wacker. Warum haben Paulus und seine Leute dort Tag und Nacht gearbeitet? Ganz sicher hätten sie das nicht tun müssen. Ganz sicher hätten sie Gelegenheit gehabt, dass sie hier und da eben doch etwas hätten faulenzen können und predigen. Nein, sie taten das, um ihnen ein Vorbild zu sein. Wenn wir Verkündiger nicht bearbeiten, sind wir kein Vorbild. Dass wir nicht heißen, dass ein Pfarrer oder ein Prediger, der eine Gemeinde hat, nicht auch arbeitet. Die Hausbesuche machen sie oft viel Kilometer zu Fuß. Früher, heute hat man das schönste Auto. Es ist einfach für uns Frage, sind wir bereit, auch im Arbeiten einen Volleinsatz zu machen, um ein Zeugnis für die Mitmenschen zu sein. Sind wir bereit zu überwinden? Oder sind wir Menschen, die eben, wie sagt die Bibel genau, ein Lotterleben führen? Unordentlich.
Vorwärts, ja nur vorwärts, ohne Rast und Halt, nichts mich mehr hindern mag. Jesu Geist und Wort bezeugt, ich komme bald, da ist der herrliche Tag. Vorwärts geht's auch, schon das Ziel. Bald bin ich da.
mir arbeiten oder unordentlich zu sein. Diese Gegenüberstellung, stimmt die überhaupt? Unordentlich, wenn jemand nicht da ist, sagen wir jetzt bei den Jungen, wenn sie herumhängen, der Arbeit ausweichen, alle Ausreden haben, sind sie unordentlich. Sie haben im Inneren keine Ordnung. Sie meinen, der Staat müsse für sie alles bezahlen. Es ist ein Gnadengeschenk, wenn man als Kind das Arbeiten schon lernt. Ich habe das gelernt als Kind. Es war im Krieg. Meine Lieben, es ist wichtig, die Arbeit gehört zum Christenleben. Das ergab sich, das Arbeiten nicht einfach immer noch mehr Geld verdienen wollen. Das mehr Geld verdienen, das ist ein teuflischer Zwang. Aber arbeiten, dass man selber für sich aufkommt mal, für die Familie aufkommen kann. Und ferner arbeiten, dass man auch geben kann. Heute ist auch da alles verkehrt. Man arbeitet, um mehr Vergnügen zu haben. Man arbeitet, weil man sammeln will. Man darf sparen, das spart es haben. Das gehört zum normalen Beruf. Aber das Abackern, falsches Ziel haben, das Arbeiten ist ein Bestandteil unseres Glaubenslebens. Schaut mal in der Bibel nach. Aber wenn man 65 ist, dann muss man nicht mehr arbeiten. Meine Lieben, die Bibel gibt keine Altersgrenze an. Ich bin gegen die Ausnützerei, die wir während der Zeit, wo die Industrie hochkam, wo sogar Kinder arbeiten mussten in den Fabriken und die Leute 15, 16 Stunden täglich arbeiteten und nichts viel verdienten, kaum zu essen hatten. Da gibt es dann andere Bibelworte, für die diese reichen, die sich bereichert haben, ganz sicher. Aber das Arbeiten im täglichen Leben gehört mal dazu. Paulus war hierin ein Vorbild den Thessalonikern. Warum? Es gab damals schon bei den Thessalonikern Faulenzer. Die wollten auf Kosten der anderen leben. Ich denke heute, es ist ja haarsträubend, auch oft gläubige Leute, die arbeiten lieber da nicht, damit sie Arbeitslosengeld bekommen. Aber sie könnten irgendwie in einer Mission oder auch bei uns arbeiten, um Kost und Logis, mit Taschengeld. Nein, man bekommt mehr, wenn man nicht arbeitet. Wir sehen hier ein ganz falsches System. Wir lesen diesen Vers nochmals und den nächsten.
Denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt. Haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Vers 9. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten, sondern wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgt. 10. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen.
Oha. Wer nicht arbeiten will, das heißt nicht kann, wer nicht arbeiten will, der soll nichts essen. Harte Worte, oder nicht? Total. Es gibt keinen Spielraum hier. Also wenn du nicht arbeiten willst, brauchst du auch nicht zu essen. Wir haben ein Beispiel auch in der Schweiz. Einer, der nicht arbeiten wollte, er machte lieber Dummheiten und Verbrechen. Der kam dann ins Gefängnis, aber die Psychiater fanden, nein, man erreicht mit Gefängnis nichts mehr. Man will ihn so einzeln einfach trainieren und so weiter. Da gab der Staat 30.000 Franken pro Tag aus, um Betreuer zu haben für diesen Menschen und ihn zu verwöhnen. Jetzt haben sie es reduziert auf 18.000. Die will nicht arbeiten. Das ist auch unsere Psychiatrie auf völlig falschem Weg. Ich schätze die Psychiatrie für psychisch kranke Menschen. Aber Faulenzen ist keine psychische Krankheit. Sondern das ist eben unordentlich. Wir müssen einfach die Dinge mal bei Namen nennen. Wir leben heute in einer unordentlichen Zeit. Ich unterstreiche die Sozialversicherung für die Kranken, für die Alten und für die Invaliden. Für die Invaliden sollte man noch mehr tun. Da tut man zu wenig, da schränkt man ein. Aber wenn ich denke, auch für Drogensüchtige, man gibt pro Tag für einen Drogensüchtigen 800 Franken aus, nur für die Medikamente, dass er die Droge bekommt. Das sind Verhältnisse, die nicht mehr stimmen. Also, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Ein ganz kleines Menü. Wir leben in einer gottlosen Gesellschaft. Wir haben kein christliches Abendland mehr, sondern ein von Gott abgefallenes Abendland. Man sagt ja, man ist katholisch, man ist reformiert. Das heißt ja gar nichts mehr. Meine Lieben, dieser große Abfall von Gott bewirkt Verkehrtheiten. Die Menschen wollen immer weniger arbeiten. Nicht, dass sie mehr Zeit haben fürs Reich Gottes, nein. Um einfach nur bequemer zu leben, um besser faulenzen zu können. Das ist das unordentliche Wesen. Das müssen wir auch mal ganz klar den Menschen sagen. Menschen, die nicht arbeiten wollen, ich hatte auch schon hier solche. Wenn du nicht arbeiten willst, musst du auch nicht essen. Die Bibel ist da radikal und das gebietet Paulus im Namen des Herrn Jesus Christus. War nicht seine Erfindung, auch nicht meine.
Ich möchte gern gehorsam sein in dem, was Gott mir sagt. Lernen zuzuhören, wenn er mich etwas fragt. Die Bibel so zu nehmen, es geschrieben steht, und Jesus nachzufolgen, wohin der Weg auch geht. Nicht, was andere sagen oder weil sie es erwarten, so von mir, oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein, oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein. Vereine mit der Sprache dieser Welt. Ich will auch nur das essen, was gut und nahrhaft ist, denn ich kann doch nicht vergessen, dass meinem Körper ein Tempel Gottes ist. Nicht, was andere sagen oder weil sie es erwarten, so von mir, oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein, oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein.
möchte den Menschen erzählen von meinem Heiland Jesu Christ, damit sie ihm wählen, solange es noch möglich ist. Weißt du denn, wer er ist? Nicht, was andere sagen oder weil sie es erwarten, so von mir. Oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein. Oh nein, der Grund kann nur die Liebe sein.
Vers 11, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. 12, solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen.
Es gibt solche unter euch, also nicht damals bei den Thessalonik, bei den Weltmenschen, sondern das gab es unter den Gemeindegliedern, solche, die nicht arbeiten wollten. Da können wir wieder fragen, wie will ich arbeiten? Unordentliches Wesen im Arbeiten ist auch das viele Reden während der Arbeit. Wenn Menschen arbeiten und bei der Arbeit immer fragen, könnte man das nicht anders machen? Oder ich finde jetzt so und so. Die Leute schwatzen nur, damit sie nicht arbeiten müssen. Das sind auch eben diese Leute, die in die schlechte Kategorie reingehen. Arbeiten heißt, sich konzentrieren auf die Arbeit, sich einzusetzen, sei es vom Reich Gottes. Ich hatte einmal einen jungen Mensch hier, der sagte, ich möchte Verkündiger werden. Ja, wie gesagt, das ist ein gutes Ziel. Ne? Hat er mir gesagt, ich möchte von Ihnen lernen. Sie haben Erfolg, ich möchte es auch haben. Ne? Ja gut, wir hatten da noch da ein Stück Haus angebaut hier. Die anderen Häuser waren noch nicht da. Da habe ich ihm gesagt, ja, ganz einfach, zieht sie das Überkleid an, ich hatte auch eines angezogen. Jetzt gehen wir dahin, du gibst mir die Steine hoch, die Pflastersteine, und ich maure da, du kannst mir helfen. Nein, hat er gesagt, ich bin gekommen zum Predigen lernen, nicht eine Mauer machen. Meine Lieben, erkennen wir doch das unehrliche Wesen. Dass die unnützen Dinge, die die Arbeit verdrängen wollen. Ich muss auch da sagen, wir können auch, der Feind kann uns auch Müdigkeit zuschreiben, dass man dann nicht arbeitet. Dass man meint, jetzt kann ich nicht mehr. Es gibt dann Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr. Da gehen sie zum Psychiater und der sucht dann eine Art und Weise, ja, vielleicht hatte das Gleiche die Urgroßmutter gehabt. Also ist eine psychische Krankheit. Nein, das Arbeiten darf man üben. Man darf sich dem Herrn hinlegen. Man kann beten. Auch Krankheit, der Krankheitssymptome besser gesagt, können Hindernisse sein für das Arbeiten wollen. Paulus hat gesagt, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, mit Mühe und Qual, aber um euch ein Beispiel zu sein, dass ihr nicht immer sofort nachgebt. Und gebetet dem im Herrn, sagt Paulus nochmals, in dem Herrn.
Der nächste Vers, Vers 13. Ihr aber, liebe Brüder, lasst euch nicht verdrießen, Gutes zu tun.
Also, wenn man jetzt von den Faulenzern so viel gesprochen hat, gibt es die andere Wendung. Ich höre heute viele Sachen, Die Leute sagen, ja, wir geben gar niemandem kein Werk mehr Spenden. Das sind alles Faulenzer. Ja, das sind Faulenzer oft. Da wird heute ein schrecklicher Missbrauch getrieben. Sollen die Spenden sammeln und sie zweigen für sich 60-70% ab. Meine Lieben, das kann uns veranlassen, jetzt geben wir gar nichts mehr. Wir tun überhaupt nichts mehr. Dieser Vers sagt uns ganz klar, wir sollen dem Herrn vertrauen. Sagt ganz klar, wir sollen nicht nachgeben, sondern weiterhin Gutes tun. Also unterstütze ich weiterhin die Faulenzer. Nein, mit dem Unterstützen von Faulenzern tue ich ja was Böses, nicht was Gutes. Gutes tun heißt nicht einfach immer nur Geld geben, es heißt nicht einfach immer, dass wir jetzt beide Augen zudrücken müssen. Nein, Gutes tun heißt, dass wir den Menschen auf einen anderen Weg führen sollen. Nämlich zu Jesus Christus. Er allein verändert den Menschen. Er allein gibt ein neues Leben. Er allein nimmt diese Trägheit, diesen Schlendrian weg. Er berührt die Menschen, er verändert die Menschen, er heilt die Menschen. Wir sollen nicht müde werden im Gutes tun. Und das Zweite ist,
Vers 14, wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, damit er schamrot werde. Mhm. 15, doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder.
Also, wenn jemand diesem Wort, das Paulus schreibt, im Auftrag des Herrn nicht gehorcht, und dem soll man sich abwenden, dass er schamrot wird, dass er erkennt, er ist auf dem falschen Weg. Heute meinen meistens, die der Arbeit ausweichen, sie tun etwas Gutes, sie werden besonders schlau. Diese Leute müssen wieder schamrot werden. Der Geist Gottes bewirkt das. Aber es soll uns nicht abhalten, Gutes zu tun. Und dann als Zweites. Wir sollen, wenn dieser Scham rot wird und sich schämt, das heißt, seine Sünde erkennt, einsieht. Wir lesen Vers 18 nochmal.
Vers 15, doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder.
Ja. Wenn er gläubig ist, halte ihn nicht zu einem Feind, sondern halte ihn für einen Bruder. Also Zurechtweisung gegenüber gläubigen Christen, auch wenn sie schräg drin sitzen, wir sollen nicht das Feindesgefühl in uns hochkommen lassen. Ihr wisst das alles, wenn man da drin etwas kocht und denkt, also jetzt, also ist genug. Nein, wir sollen diese Leute nicht als Feinde betrachten, sondern als Bruder und so zurechtweisen. Das Zurechtweisen darf aber nicht unterbleiben. Aber es ist eine ganz wichtige Richtlinie für uns Gläubige, die wir für den Herrn arbeiten und sonst arbeiten, dass wir uns nicht überheben. Auch wenn wir distanzieren müssen, ich denke, ich bin besser, dann will ich nichts mehr wissen. Ne? Das ist eine ganz falsche Einstellung. Sondern zurechtweisen als Bruder. Wenn er noch kein Bruder ist, sollen wir ihn zum Bruder machen wollen, dass er sich bekehrt. Wenn man sich nicht bekehren will, sondert er sich automatisch ab. Wenn er nicht mehr weiter profitieren kann.
Vers 16. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen.
Also der Herr des Friedens gebe euch Frieden alle Zeiten und in allen Dingen. Das heißt, Gott will nicht, dass in meinem Herz oder in deinem Herzen nur ein Fünklein Unfrieden da ist. Oder Bitterkeit, oder Hass, oder eben so eine Volkswut, die hier und da ausbricht, wenn die Medien wieder was hochbringen. Medien, die sagen selten das die Wahrheit. Sie verdrehen immer. Das ist immer schwierig, auch für die Weltmenschen, auch für Menschen, die eben falsche Dinge machen. Die Medien, die wollen nur Geld in die eigene Kasse hineinwirtschaften, indem sie viel Sensation machen. Also glaubt nicht den Medien, sondern haltet euch an den Herrn Jesus. Haltet an ihm fest. Folgt ihm nach. Ja, lasst uns von seiner, der göttlichen Liebe erfüllen, aber auch von dem Ausharren Jesu Christi. Es ist auch wichtig, dass wir nicht einfach dem Unwesen Lauf lassen. Nein. Ich habe oft in dieser Mission zu lange zugewartet. Lange zuwarten ist nicht immer ein Ausharren, kann auch ein Ungehorsam sein. Es ist wichtig, dass Jesus uns führt, dass er der Herr ist, dass wir selber arbeiten und ein Vorbild sind. Die Liebe Gottes in uns haben und ausharren.
Vers 17. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, das ist das Zeichen in allen Briefen, so schreibe ich. 18. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.
Also Paulus hat jeden Brief selber unterzeichnet. Also selber noch ein Grußwort hingeschrieben, weil es auch damals falsche Briefe gab. Nur was Paulus selber unterschrieben hat, das Grußwort selber geschrieben hat, waren echte Paulusbriefe. Das ist auch ganz, ganz wichtig für uns, dass wir zu dem stehen, auch in der Öffentlichkeit, was wir sagen, was wir schreiben, was wir lehren, was wir leben. Paulus steht ganz klar zu dem Gesagten, mit seinen eigenen Schrift als Grußwort. Er hat ein Augenleiden, er schrieb die Briefe nicht, er diktierte sie, aber er schrieb sie nicht selber. Und als Grußwort, die Gnade Jesu Christi sei mit euch. Die Gnade Gottes. Ist die Gnade uns wichtig? Was heißt Gnade? Gnade heißt erlöst sein durch das Blut Jesu Christi, erkauft sein. Das, was Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat, ist unsere Erlösung, ist für uns das ewige Leben. Es lohnt sich, die Liebe Gottes im Herzen weiterzugeben. Es lohnt sich, auszuharren nach Jesus Christus, wie er uns das vorgelebt hat. Es lohnt sich, denn wir haben in ihm das ewige Leben. Wir sind der heutige Text, ja, war nicht so ein angenehmer. Kann da oder dort mal etwas einschlagen. Es ist ein hartes Wort für die Faulenzer. Das gilt für jede Sünde. Ist das Wort Gottes für uns hart. Der wir stecken noch. Aber ist ein heilsames Wort, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben, zu ihm kommen, unser Leben ihm ausliefern. Er gibt uns ein neues Leben, er verändert uns in dieser Zeit. Und dazu haben wir noch das ewige Leben. Es wird herrlich sein, alle Zeit bei Jesus zu sein. Aber wenn dieses Leben menschlich gesehen qualvoll war, viel Arbeit, viel Mühe und Arbeit, aber der Herr wirkt. Wir wissen, und Gott sei Dank, dass er uns einen Sieg gibt in unserem Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, die Arbeit im Herrn Jesus Christus getan. Ob es jetzt eine harte Sache ist, wie wir heute behandelt haben, sie ist nicht vergeblich. Das Wort Gottes wirkt. Es schafft Frucht. Es kommt nicht leer zurück. Es verändert. Und uns wartet die ewige Herrlichkeit. Das ewige Leben. Alle Zeit bei Jesus zu sein, das ist unsere Freude, unsere Wonne, unser Sieg. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns am Kreuz erlöst, dass du uns teuer erkauft zu deinem ewigen Eigentum. Wir sind dein. Und darum danken wir dir, dass wir dir voll vertrauen dürfen, dass wir auch in deinem Namen handeln dürfen, wenn du uns klar den Auftrag gibst. Ja, du hilfst uns, du bist uns gnädig und barmherzig. Ja, deine Gnade ist mit uns. Herr, wir danken, dass wir uns freuen dürfen auf dein baldiges Wiederkommen. In großer Kraft und Herrlichkeit. Herr, du wirst die Deinen zu dir nehmen und alle Zeit werden wir bei dir sein. Wir danken dir auch, dass die große Herrlichkeit uns wartet. Sei es nur noch durch Ableben hier auf dieser Erde, warten dürfen auf die erste Auferstehung, ruhen dürfen in dir, Segen haben, Kraft haben und Frieden haben. Herr, wir bitten dich, erfülle uns mit deinem göttlichen Frieden, mit deiner Gnade, mit deiner Liebe, mit deiner Treue. Und lass uns treue Diener Gottes sein. Hilf uns, denn ohne dich können wir nichts tun. Aber bei dir ist kein Ding unmöglich. Ja, wir danken, dass unsere Herzen zu dir aufblicken, dass wir uns freuen dürfen in dir. Amen.
Du dich frei, oh wie